Thomas, was sind deiner Meinung nach die 10 wichtigsten Zeit- und Selbstmanagement-Methoden bzw. Zeit- und Selbstmanagement-Strategien? Genau darüber plaudern wir in dieser Podcast-Folge und damit hallo und herzlich willkommen. Ja, die 10 wichtigsten Zeit- und Selbstmanagement-Methoden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich beantworte diese Frage nicht sehr gerne, aber sie wird halt einfach sehr häufig gestellt. Warum beantworte ich sie nicht sehr gerne? Und das bitte ich dich während der ganzen Podcast-Folge auch im Hinterkopf zu behalten. Schlicht und einfach, weil Zeit- und Selbstmanagement etwas sehr Individuelles ist. Es gibt im Zeit- und Selbstmanagement kein One-Size-Fits-All-Prinzip und es gibt keine Wertung, keine wichtigste, keine unwichtigste Selbstmanagement-Methode, sondern es gibt nur die für dich wichtigste und die für dich zweitwichtigste und die für dich vielleicht auch unwichtigste Zeit- und Selbstmanagement-Methode. Nichtsdestotrotz will ich hier ein paar vorstellen, die ich im Rahmen meiner Erfahrung jetzt, ich habe ja doch sehr, sehr viel Praxis in Firmentrainings, in Mitarbeitertrainings, in Individualpersonentrainings auch gemacht im Zeit- und Selbstmanagement und viele, viele Workshops und Keynotes gehalten und ich kann schon jetzt herausfiltern, was für die meisten Menschen die 10 wichtigsten sind. Aber behalt bitte trotzdem während der ganzen Podcast-Folge im Hinterkopf. Es muss dann am Ende des Tages auch zu dir, zu deiner Persönlichkeit, zu deinem Arbeitsumfeld, zu deiner Arbeitsumgebung und so weiter, zu deinen Aufgaben auch, muss natürlich die Strategie bzw. die Methode auch ganz klar dazu passen. Das ist etwas, das man nie vergessen darf. Und ein zweiter Hinweis noch, bevor ich gleich mit der ersten Zeit- und Selbstmanagement-Methode loslege. Das Ganze hat hier keine Wertung. Also die erste, die ich erzähle, ist nicht die wichtigste und die zehntwichtigste, sondern es ist einfach eine Auflistung von 10 meiner Meinung nach sehr, sehr wichtigen Zeit- und Selbstmanagement-Methoden bzw. Strategien. Bevor wir weiter in das Thema dieser Podcast-Folge eintauchen, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Und zwar habe ich dir wie jeden Monat auch diesen Monat wieder ein Goodie des Monats zur Verfügung gestellt. Das Goodie des Monats Oktober, da handelt es sich um das Thema Feedback-Schleife und vor allem, wie du Feedback-Schleifen in deine Planung integrieren kannst und damit die Planung noch wertvoller machen kannst und damit wertvolle Erkenntnisse aus deinem Tag, aus deiner Woche, aus deinem Monat generieren kannst und extremst viel für die Zukunft lernen kannst. Das Ganze, wie du es von mir kennst, in einem kurzen, prägnanten Video, 4 Minuten und 23 Sekunden dauert es, es steht dir im Goodie des Monatsbereich in der Mangold Academy zur Verfügung. Wenn du noch nicht Mitglied der Mangold Academy bist, dann kannst du das kostenlos werden. Den Link dazu findest du in den Shownotes und den Link direkt zum Goodie des Monats, den findest du ebenfalls in den Shownotes. Bis Ende Oktober ist es noch online. Ich kann dir also nur empfehlen, schau rein, es lohnt sich und in diesem Sinne zurück zur Show. Und damit lass uns hineinstarten mit gleich der ersten Methode und das ist die Eisenhower-Matrix. Falls du die Eisenhower-Matrix nicht kennst, das ist auch so eine Art Prioritäten-Matrix, die dir einfach dabei hilft, Dringlichkeit und Wichtigkeit ein bisschen besser zu kategorisieren. Das Problem, das wir nämlich haben, ist, dass viele Menschen den Unterschied zwischen wichtig und dringend nicht mehr erkennen und das ist ein signifikanter Unterschied. Und deswegen teilt sich die Eisenhower-Matrix auch in 4 Quadranten ein. Einerseits den wichtig und dringend Quadranten, den kannst du dir rechts oben vorstellen zum Beispiel, dann den wichtig, aber nicht dringend Quadranten links oben, dann den dringend, aber nicht wichtig Quadranten rechts unten und den weder wichtig noch dringend Quadranten links unten. Und all diese Quadranten haben natürlich ihre Berechtigung. Und eines gleich vorweg, du solltest dich am meisten im wichtig, aber nicht dringend Quadranten aufhalten. Zumindest wenn du es irgendwie für dich persönlich lösen kannst und wenn das für dich passt. Ja, weil es ist schon eines klar, wenn du ständig im wichtig und dringend Quadranten arbeitest, dann arbeitest du ständig unter hohem Stress. Ja, und deswegen sollte alles, was du in deiner Hand hast, niemals wichtig und dringend werden, sondern immer schon im Quadranten wichtig, aber nicht dringend abgearbeitet werden. Weil dort ist natürlich der beste Quadrant, um wirklich ja auch effizient, effektiv zu arbeiten. Das ist einfach so. Natürlich gibt's wie überall auch mal bei mir Dinge, die in den wichtig und dringend Quadranten reinrutschen, sei es mal aus Unachtsamkeit oder Blödheit von meiner Seite, auch das kommt natürlich vor, oder aber weil irgendjemand anderer halt ja dann mir eine Aufgabe hinwirft und sagt, schnell, schnell, ich brauche sie ganz dringend und sie ist auch ganz wichtig. Ja. Also das kann schon mal vorkommen. Aber wie gesagt, die meiste Zeit solltest du in diesem wichtig, aber nicht dringend Quadranten arbeiten. Und ja, was sind jetzt die Vorteile dieser Methode? Ja, ganz klar, es hilft dir, den Fokus auf die wirklich wesentlichen Aufgaben zu legen. Weil in diesem wichtig, aber nicht dringend Quadranten arbeite ich in der Regel an meinen langfristigen Zielen. Ja. Und wenn du jetzt angestellt bist, kannst du sagen, ich arbeite an den langfristigen Zielen des Unternehmens, der Abteilung, des Teams oder was was auch immer. Ja, da arbeitet man einfach dran. Es verbessert auch die Entscheidungsfindung. Wenn ich das zu meinem Arbeitstag so in diese Matrix einteile und im Groben tue ich das jeden Tag, ja, oder was heißt im Groben, ich tue das jeden Tag, nur mache ich es jetzt halt nicht mehr mit der Matrix, ja, also mit diesen vier Quadranten, sondern ich habe es einfach schon so im Kopf, dass mein roter Faden durch den Tag, also die Reihenfolge, in der ich meine Aufgaben abarbeite, ja, dass die einfach schon genau nach dieser Matrix gestrickt ist. Aber wenn du am Anfang stehst, dann lade ich dich recht herzlich ein. Teil deine Aufgaben in diese Matrix. Ja, das verbessert die Entscheidungsfindung generell. Ja, das ist ein großer Vorteil. Und dann, wenn du sie geteilt hast und wenn dann in jeder dieser Quadranten ein paar Aufgaben vielleicht drinnen stehen, dann sortier die da auch im Quadranten nochmal nach Wichtigkeit. Das ist etwas, was sehr, sehr wichtig ist. Das verbessert eben die Entscheidungsfindung, habe ich schon gesagt. Ja, und die klare Priorisierung reduziert auch Stress. Ja, was du dir dann halt noch angewöhnen musst, ist auch diesen roten Faden zu folgen. Ja, und dann tatsächlich auch die Dinge so abzuarbeiten, wie sie tatsächlich dann auf der Liste stehen eben. Nachteile, auch ganz klar, jede Strategie, jede Methode hat auch Nachteile. Hier bei der Eisenhower Matrix würde ich sagen, dass sie doch regelmäßige Überprüfung und Anpassung erfordert. Und das kann am Anfang zumindest etwas zeitaufwendig sein. Aber wie bei allen diesen Zeit- und Selbstmanagement-Methoden, wenn du dich mal dran gewöhnt hast, dann ist es eine Arbeit, die in Sekunden oder in Minuten erledigt ist in der Regel. Deswegen, ja, das auf jeden Fall hier schon etwas, was wichtig ist. Also, erste Methode, die ich dir hier vorgestellt habe, die Eisenhower Matrix. Zweite Methode, die Pomodoro-Technik. Ja, und gleich an zweiter Stelle etwas, was ich absolut nicht leiden kann. Ja, und ich werde dann auch gleich noch sagen, warum ich es nicht leiden kann. Aber womit viele Menschen, zumindest habe ich das aus meiner Erfahrung wahrgenommen, sehr, sehr gut fahren. Ja, die Pomodoro-Technik sagt nichts anderes, als deine Arbeit in 25-Minuten-Intervalle zu unterteilen. Also 25 Minuten Arbeit, 5 Minuten Pause. Das Ganze machst du 3 oder 4 Mal, in der Regel ist es 4 Mal, und dann machst du eine längere Pause von einer halben Stunde. Also 2 Stunden Arbeit, halbe Stunde Pause. Muss jetzt nicht alles sklavisch so sein, logischerweise, und du kannst diese Zeitintervalle auch anpassen. Du kannst auch sagen, ich mache 50, 10 und mache das 2 oder 3 Mal und dann mache ich eine halbe Stunde Pause oder was auch immer. Ja. Also sieh das nicht sklavisch, du kannst das schon auch anpassen, sehr, sehr gut natürlich, aber es ist auf jeden Fall etwas, das viele Vorteile mit sich bringt. Einerseits verbesserte Konzentration und Produktivität, weil du klare Cluster hast, an denen du arbeitest. Es verhindert auch Überarbeitung im gewissen Maße, weil wenn du dir diese Cluster einteilst, dann wirst du auch realistischer planen. Das ist etwas, was meistens, wenn man die Pomodoro-Technik anwendet, vollkommen automatisch passiert. Und sie ist natürlich in der Regel relativ einfach zu implementieren. Die Nachteile, ganz klar, sie erfordert Disziplin, ja, und zumindest auch so eine Timer-App vielleicht. Also ich habe auch so eine Küchenuhr hier auf meinem Schreibtisch stehen. Wenn du mir auf Instagram folgst, dann weißt du das. Die kommt manchmal in meinen Stories vor oder in meinen Reels, wenn ich was erzähle drüber. Das ist das eine natürlich, prinzipiell nicht schlecht. Ja. Und das zweite, der zweite große Nachteil, den ich sehe, ich wäre halt dann bei den Aufgaben unterbrochen. Also ich will jetzt nicht nach 25 Minuten eine Aufgabe beenden, wenn ich sie jetzt noch, keine Ahnung, in 5 oder 10 Minuten komplett erledigt hätte. Da macht für mich eine Pause einfach keinen Sinn. Jetzt kann man natürlich sagen, gut Thomas, dann schaffst du es einfach nicht gut genug, diese 25-Minuten-Blöcke dir so schön einzuteilen. Ja, aber so ist die Welt halt dann doch nicht. Und deswegen ist die Pomodoro-Technik nichts für mich. Und deswegen ist generell so eine strikte Methode, 25-5, 50-10, generell nichts für mich. Ja. Man muss halt schon aufpassen, wenn man das nicht anwendet, dass man ein gutes Pausenmanagement hat. Aber das glaube habe ich. Ja. Und ich mache dann einfach nach einer erledigten Aufgabe, als wenn dieser Podcast jetzt hier aufgenommen ist, wenn der Blogartikel erstellt ist, ja, was relativ schnell geht heutzutage, dann kommt bei mir eine circa 15 bis 20-minütige Pause dran. Und das passt für mich auch gut. Aber die Pomodoro-Technik prinzipiell etwas, was ich dir sehr, sehr empfehlen kann und sehr, sehr ans Herz legen kann, weil wenn man seine Arbeitszeit sozusagen begrenzt und wenn man sagt, okay, ich habe das, dann ist das Parkinson'sche Gesetz was zuschlägt. Ja? Nämlich, das bedeutet, Arbeit dehnt sich in jenem Maße aus, in dem Zeit für die Erledigung zur Verfügung steht. Und wenn du diese 25-Minuten-Slots oder 50-Minuten-Slots hast und dir da ganz klar 1 oder 2 Aufgaben reinlegst, ja, dann ist die Zeit begrenzt und dann wirst du dich möglichst sputen, die zu erledigen, und wirst nicht viel dich auf irgendwelchen Nebenkriegsschauplätzen zu dieser Aufgabe aufhalten. Also das vielleicht auch noch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Damit kommen wir zur dritten Methode, und die heißt smarte Ziele. Also du kennst das ja, smart, spezifisch, messbar, erreichbar, relevant und dann ja, getimed oder zeitgebunden, wie auch immer du das T dann nennen willst, also smarte Ziele, ist schon auch etwas, was sehr, sehr wichtig ist. Und ja, es gibt Menschen da draußen und ich würde sagen, so 5-10% der Menschen da draußen, für die ist diese Methode gar nichts. Smarte Ziele. Ja, die brauchen wahrscheinlich to the moon. Ja, also die müssen sich große Ziele setzen, um dann vielleicht nicht diese großen Ziele zu erreichen, aber zumindest sehr, sehr stark zu performen. Aber die meisten Menschen, glaube ich, kommen mit diesem Konzept der smarten Ziele sehr, sehr gut zurecht. Ja, es hat viele Vorteile. Erstens mal hast du eine Klarheit bei der Zielsetzung. Und das sehe ich immer wieder, dass viele Menschen eben nicht haben. Ja, sie haben zwar Ziele, aber sie haben keine Klarheit in der Zielsetzung. Und diese Smart-Regel hilft dir eindeutig, diese Ziele umzusetzen. Ja, und diese Ziele zumindest für Klarheit zu sorgen. Ja, das ist mal der erste Punkt. Dann erhöht es die Wahrscheinlichkeit, auch das ein Vorteil, die Ziele zu erreichen. Definitiv. Ja, weil du, je besser du deine Ziele planst, je klarer deine Ziele sind, umso höher ist logischerweise die Wahrscheinlichkeit, diese auch zu erreichen. Und es verbessert auch die Motivation, ja, weil man halt ganz genau schaut, dass das wirklich dann umgesetzt wird und weil man halt wirklich auch diese Klarheit hat. Auch logisch. Ja, und der Nachteil für manche kann dieses, vor allem dieses spezifisch Formulieren, einschränkend wirken, dann am Ende des Tages, definitiv. Und es erfordert halt wieder mal Zeit. Ja, sorgfältige Planung, es gehört Reflexion dann auch dazu und vieles, vieles mehr. Also definitiv etwas, was nicht in einer Minute erledigt ist, zumindest nicht, wenn man es ernst nimmt. Und damit auch etwas, was ja Zeit braucht einfach. Aber definitiv eine sehr, sehr interessante Methode. Nächste Methode, die ich dir vorstellen werde, mit der ich auch nicht viel anfangen kann. Ich sage immer dazu, wenn ich Dinge eigentlich gar nicht verwende oder nur in Teilen, und das ist die Getting Things Done Methode. GTD kennst du wahrscheinlich, das ist ein System zur Aufgabenverwaltung, das Aufgaben und Projekte in klar definierte Schritte unterteilt. Gut, das mache ich auch logischerweise. Und es beinhaltet dann eben das Erfassen, Verarbeiten, Organisieren, Überprüfen und Erledigen von Aufgaben. Und ja, das hört sich schon nach sehr viel Arbeit an. Aber dazu kommen wir später. Bleiben wir mal zunächst bei den Vorteilen dieser Methode. Erstens mal, sie sorgt schon für eine sehr, sehr klare Struktur und Übersicht, was enorm wichtig ist. Sie reduziert auch Stress, weil man eben ein klares Aufgabenmanagement hat. Und sie ist auch relativ flexibel und anpassbar. Aber, und jetzt kommt das große Aber, es ist schon eine hohe Einarbeitungszeit und auch eine hohe Zeit, die du zur Pflege investieren musst. Ja. Also die Einarbeitungszeit würde mich ja gar nicht abschrecken und ich habe eine Zeit lang natürlich das System getestet und habe eine Zeit lang nach GTD gearbeitet. Also die Einarbeitungszeit, das ist immer etwas, was ich gerne in Kauf nehme, weil ich weiß, das ist einmalig, ich zahle einmal ein und profitiere dann im besten Fall mein Leben lang. Also das schreckt mich in der Regel nicht ab. Was mich dann aber schon abgeschreckt hat, war der hohe Pflegeaufwand des Ganzen. Das ist schon sehr hoch. Man kann das natürlich, je länger man das macht, umso geringer wird. Und ich kenne viele, viele Menschen, die wunderbar glücklich mit der GTD-Methode sind. Für mich ist es halt nichts. Für mich ist es ein zu hoher Pflegebedarf einfach. Und deswegen einfach nichts für mich. Aber prinzipiell auch eine absolute Top-Methode, die man mit Sicherheit verwenden kann. Und wenn man sie gut implementiert, definitiv eine sehr, sehr starke Methode ist, mit der man sehr, sehr effizient unterwegs ist. Nächste Methode. Kommen wir zum Pareto-Prinzip. Fast eins meiner Lieblingsmethoden, oder auch als 80-20-Regel bekannt. Das Pareto-Prinzip besagt nichts anderes, als dass 80% der Ergebnisse mit 20% des Aufwands erreicht werden können. Ja, ich bringe dir ein paar Beispiele zu. Ein Marketing-Team zum Beispiel identifiziert 20% der Kampagnen, die für 80% des Umsatzes sorgen. Ja. Oder ein Student konzentriert sich auf 20% der Prüfungsinhalte, die 80% der Prüfung ausmachen. Ja, das sind so Dinge, die da sind. Ja, oder auf den Straßen einer Stadt, also das ist jetzt ein bisschen abseits, auf 20% der Straßen einer Stadt findet zu 80% der Verkehr statt, der durchläuft. Und. Also dieses Pareto-Prinzip sieht man immer und immer wieder in der Wirtschaft, aber auch in vielen, vielen anderen Lebensbereichen. Und im Prinzip ist es ja relativ einfach. Fokussier dich auf die 20% deiner Aufgaben, die 80% des Outputs sorgen sozusagen. Und das ist etwas, was generell sehr, sehr wichtig ist. Es ist so ähnlich wie die Eisenhower-Matrix. Es ist auch ein System zur Priorisierung natürlich, ganz klar. Und hat auch einige Vorteile. Zum Beispiel steigert es die Effizienz oder es hilft wirklich beim Fokussieren auf die wesentlichen Aufgaben. Und es ist sehr, sehr einfach zu verstehen und sehr, sehr einfach anzuwenden. Weil wenn ich mich bei jeder Aufgabe frage, was ist der Output und wie schätze ich den Output ein? Also so empfehle ich das immer. Ja, was ist das? Das ist die Aufgabe. Wie schätzt du den Output ein? Ja, auf einer Skala von 1 bis 10. 1 relativ unwichtig oder komplett unwichtig eigentlich und 10 enorm wichtig. Und dann hast du schon relativ klar meistens auch Prioritäten gesetzt. Nachteil, aber auch, muss man auch darüber plaudern, natürlich, es kann zur Vernachlässigung kleiner, aber trotzdem notwendiger Aufgaben kommen. Ich muss halt gewisse Dinge trotzdem tun, auch wenn sie jetzt nicht auf mein Zielkonto einzahlen. Also ich muss zum Beispiel auch meine Rechnungen ordentlich verwalten, ich muss die Buchhaltung ordentlich machen, ich muss mit meiner Steuerberaterin ab und zu was abklären und dergleichen mehr, auch wenn das jetzt nicht unbedingt irgendwie auf meine Ziele einzahlt, aber es ist halt auch zu tun. Also das ist so ein bisschen der Nachteil. Und das erfordert halt doch immer wieder Analyse und Reflexion, um auch wirklich erkennen zu können, was ist denn der tatsächliche Output einer Aufgabe. Das ist schon auch ein Ding, das sehr, sehr wichtig ist, aber ansonsten das Pareto-Prinzip absolut top. Nächste Methode, die ich dir vorstellen will, ist die ABC-Methode. Auch ähnlich wie die Eisenhower-Matrix. Ja, also im Prinzip unterteilst du da jetzt nicht wie bei der Eisenhower-Matrix in 4 Quadranten, sondern einfach in 3 Kategorien. Die Kategorie A, sehr wichtig, die Kategorie B, wichtig und die Kategorie C weniger wichtig. Und das hilft eben, Aufgaben nach ihrer Bedeutung zu priorisieren. Auch hier wieder die Vorteile ganz klar, verbessert das die Priorisierung von Aufgaben, unterstützt effektives Zeitmanagement und effizientes Zeitmanagement und ist sehr, sehr einfach anzuwenden. Erfordert aber auch hier regelmäßige Überprüfung und das kann auch immer so ein bisschen subjektiv sein, logischerweise. Das würde ich definitiv als Nachteile definieren. Also das ist etwas, was durchaus spannend ist. Dann nächste Methode, die ich dir mitgebracht habe, ist eine sehr, sehr wichtige. Die zahlt eher ein in das System Pomodoro-Technik. Ja? Also ist eine ähnliche Methode aus demselben Bereich, nennt sich Time-Blocking, aber ist halt die Methode, die ich mache. Ja? Time-Blocking ist eine Methode, in der du einfach bestimmte Zeitblöcke im Kalender für bestimmte Aufgaben oder Aktivitäten reservierst. Und das ermöglicht dir eben sehr fokussiertes Arbeiten und eine bessere Zeitnutzung. Also die Zeit zum Beispiel zwischen 5.30 Uhr und 8.30 Uhr, das ist meine Deep Work Zeit, wo ich hochfokussiert, hochkonzentriert an meinen wichtigen Aufgaben arbeite. Das ist im Kalender fixiert. Du wirst mit mir keinen Termin, in der Regel keinen Termin vor 8.30 Uhr bekommen. Das ist mal Punkt 1. Ja. In der Regel bekommst du Termine ohnehin, hoppala, nur am Freitag. Ja. Also das ist das, was noch dazu kommt. Und ja, auch eine wichtige Sache, Time-Blocking zum Unterschied zur Pomodoro-Technik schreibt dir halt nicht vor, deine Zeitblöcke müssen 25 Minuten oder 50 Minuten sein, sondern du kannst dir das frei einteilen. Das ist für mich klar ein Vorteil. Ja, also es ist eine höhere Flexibilität. Es fördert fokussiertes Arbeiten, auch das ein Vorteil. Es verhindert Ablenkungen, auch das ein Vorteil. Es ermöglicht einfach eine bessere Zeitplanung, auch das ein weiterer Vorteil. Nachteil? Es erfordert halt einfach Disziplin und es kann dann relativ unflexibel wirken. Ja, weil wenn ich sage, vor 8.30 Uhr gibt es bei mir keinen Termin, in der Regel, ja, manchmal natürlich geht es nicht anders, aber in der Regel, dann ist das halt schon relativ unflexibel. Ja, gut. Haltet, glaube ich, jeder aus, wenn er vor 8.30 Uhr mit mir keinen Termin bekommt, aber es ist halt, wenn man es dann anders in den Tag legt, die Deep Work Zeit und was manche Menschen machen, wenn du zum Beispiel sagst, du arbeitest Vormittag Deep Work, dann ist das halt schon unflexibel, weil du halt dann nur Nachmittag gewisse andere Dinge erledigen kannst. Also das muss man einfach am Schirm haben, aber ansonsten die Time-Blocking-Methode eine sehr, sehr wichtige. Ja, dann die nächste Methode, Mindmapping. Auch sowas, was enorm wichtig ist. Würde ich als Zeit- und Selbstmanagement-Methode werten. Ja, als ist halt auch was, wo man sich selbst organisiert. Ja, und Mindmapping, wer es nicht kennt, ist eine Technik zur visuellen Darstellung von Ideen und Aufgaben und hilft einfach, komplexe Informationen zu strukturieren und zu planen. Also wenn ich vor einem großen Projekt stehe, vor einer großen Aufgabe stehe vielleicht auch, dann nutze ich das durchaus, um mal die Gedanken im Kopf zu sortieren. Und das ist etwas, was wichtig ist, um einfach wieder einen klaren Plan zu haben, okay, um eine Übersicht zu bekommen. Es ist im Prinzip nichts anderes, als wenn du wandern gehst und früher hatte man gesagt, die Landkarte herausziehst, heute wahrscheinlich das Smartphone herausziehst und so ein bisschen mal rausscrollst, wo bin ich überhaupt, okay, und dann ein bisschen wieder näher reinscrollst und dir vielleicht den Weg anschaust, wo könnten Hindernisse kommen und dort dann wieder dir genau die Wanderroute anschaust und wieder ein bisschen reinzoomst. Ja, also das sind so ist ungefähr Mindmapping. Hat natürlich viele Vorteile, fördert die Kreativität und das Brainstorming. Und zu dem Thema will ich gleich noch was sagen, weil es natürlich heutzutage mit der künstlichen Intelligenz, mit ChatGPT, mit Gemini und mit anderen Tools relativ einfach ist, das alles für sich zu erledigen lassen. Aber ich lade dich wirklich ein, streng zuerst die eigene Birne an. Es ist wirklich für die Kreativität enorm wichtig. Und ich merke auch immer wieder, ich habe dann auf der eigenen Agenda oder in der eigenen Mindmap, ich mache es immer so, dass ich die Mindmap zuerst mal mit meinem eigenen Gehirnschmalz, also mit meiner eigenen Birne starte. Und ich merke dann einfach, wenn ich ChatGPT befrage, und das mache ich dann auch, also ich stell ChatGPT zuerst mal meine Ergebnisse nicht zur Verfügung, sondern sag mal, hey, sag mir was dazu. Was hast du dazu? Und dann kommen oftmals viele Punkte, die ich auf der Liste habe, definitiv nicht bei ChatGPT vor. Ja? Wenn du es umgekehrt machst, habe ich auch probiert, zuerst ChatGPT zum Beispiel befragen oder Gemini, vollkommen egal, und dann selbst noch zu brainstormen, ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber ich bin dann total gehemmt. Also ich komme dann nicht auf so gute Ideen, wie wenn ich es vorher gemacht hätte. Also zuerst die Birne anstrengen, Kreativität einsetzen, Brainstorming machen und dann die künstliche Intelligenz dazu nehmen. Das ist definitiv was wichtig ist. Das nur als kleiner Sidekick sozusagen. Dann weiterer Vorteil natürlich, verbessert die Informationsstrukturierung, ist relativ einfach zu verwenden. Also man braucht da jetzt nicht besonders viel dazu. Nachteil kann bei sehr, sehr großen Projekten dann halt auch schnell unübersichtlich werden. Da muss man ein bisschen aufpassen und das erfordert halt ein bisschen Übung. Aber Übung macht den Meister, ganz klar. Und deswegen ist das definitiv etwas, was wichtig ist. Also Mindmapping, definitiv eine sehr, sehr wichtige Sache. So, jetzt sind wir bei der vorletzten angelangt, bei der Nummer 9 und die heißt Eat the Frog. Ja, die Eat the Frog Strategie empfiehlt, die wichtigste beziehungsweise eher die unangenehmste Aufgabe des Tages zuerst zu erledigen. Ja, und das hilft halt einfach, um Aufschieberitis zu vermeiden und produktiv in den Tag zu starten. Also hat mehrere Vorteile. Ja, Vorteil Nummer 1, du reduzierst natürlich Prokrastination, ganz klar. Vorteil Nummer 2, du steigerst deine Produktivität. Vorteil Nummer 3, es ist, wenn du es dir mal angewöhnt hast, relativ einfach umzusetzen. Und Vorteil Nummer 4, es gibt einen unheimlichen Motivationsschub. Wenn du die unangenehmste Aufgabe des Tages als erstes erledigt hast, dann weißt du, zumindest im Unterbewusstsein, dass alles, was jetzt kommt, sehr, sehr einfach ist, sehr, sehr easy ist und einfach umzusetzen ist einfach. Und das ist natürlich auch ein Riesenvorteil. Der Nachteil natürlich, es erfordert Disziplin und es kann halt bei sehr großen Aufgaben auch mal oftmals überwältigend sein, aber dann muss man sowieso was mit der Aufgabe tun und da ist weniger Eat the Frog schuld. Also das schon mal auch eine sehr, sehr wichtige Strategie. Die wichtigste Aufgabe kommt sowieso bei mir immer als erstes, aber wenn es eine mega unangenehme Aufgabe gibt, dann schalte ich die vor. Auch das noch ein wichtiger Punkt. So, und damit zur last but not least, letzten, der Nummer 10 in den Zeit- und Selbstmanagement-Methoden und das bedeutet Delegieren oder Delegation. Ja. Delegation ist die Kunst, Aufgaben an andere zu übertragen, um sich auf die wichtigsten Aufgaben selbst konzentrieren zu können und die eigene Produktivität damit natürlich zu steigern. Delegieren ist etwas, das man lernen muss. Manche Menschen haben es angeboren, für die meisten ist es ein Skill, den sie einfach aufbauen müssen. Und deswegen gibt es auch die Delegieren Masterclass. Wenn du sie spannend findest, ich verlinke sie dir auch sehr, sehr gerne unten in den Shownotes. Ist etwas, was enorm wichtig ist. Ja. Es erhöht einfach die Effizienz enorm. Es ermöglicht den Fokus auf die wesentlichen Aufgaben und in der Regel delegiert eine Führungskraft. Nicht nur, ja, wohlgemerkt nicht nur, aber in der Regel halt schon. Und das ist halt auch etwas, was enorm wichtig ist. Enorm wichtig als Führungskraft. Und damit hast du den Fokus auf die Aufgaben einer Führungskraft. Es fördert die Teamarbeit. Es hat enorm viele Vorteile. Wenn eine Führungskraft gut delegieren kann, dann ist das ganze Team einfach enorm produktiv. Nachteile, es erfordert Vertrauen, es erfordert gute Kommunikation und am Anfang ist es auch wieder zeitaufwendig. Ja, es ist wieder sowas, am Anfang musst du Energie investieren, diese Energie ist einmalig investiert und sie bringt dir dann aber dauerhaft Freiheiten. Und das ist etwas, das sehr, sehr wichtig ist. Wie gesagt, wenn du das Thema genauer interessiert, ich verlinke dir die Delegieren Masterclass sehr, sehr gerne in den Shownotes. Ja. Das sollen sie gewesen sein, die 10 wichtigsten. Fassen wir es nochmal zusammen. Eisenhower-Matrix, Pomodoro-Technik, smarte Ziele, Getting Things Done, 80-20-Regel oder Pareto-Prinzip, ABC-Analyse, Time-Blocking, Mindmapping, Eat the Frog und Delegation. Das sind sie also, die 10 meiner Meinung nach wichtigsten. Es gibt noch einige andere, die ich durchaus auch in diese Top 10 hineinschmeißen hätte können, aber die Frage auf einem Event war mal die Top 10, ich soll die vorbereiten und das wären jetzt meine Top 10. Okay, damit sage ich wie immer, vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn du irgendjemanden kennst, für den diese Podcast-Folge spannend sein könnte, freue ich mich sehr, wenn du sie mit der betreffenden Person teilst. Vielen lieben Dank dafür und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Dabeisein, mach's gut und genieß den Tag. Ciao, ciao.